1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Morgen.
Razorlight mit America waren das. Es ist 9.09 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute wird Energie sein und da bräuchte ich gerade ein bisschen mehr.
Wollte ich gerade sagen, das ist doch genau das richtige Thema für dich heute, oder? Du hast,
schlecht geschlafen und Rücken, wie so ein Opa.
Du hast jugendliche Spannkraft, große Fitness, totales Wohlfühlen, alles nicht heute Morgen.
Richtig. Und ausgeschlafen halt nicht.
Ausgeschlafen nicht und mir ist auch aufgefallen, du hast unseren Moderationstisch, also werte Hörerinnen und Hörer, bei Radio 1 können die ModeratorInnen diesen Tisch nach oben und nach unten verstellen, so wie sie das gerne möchten.
Ja.
Und Patricia Pantel lacht auch immer, weil sie ihr Kinn ablegen kann, wenn es von Oswald moderiert hat.
Wenn sie so redet, hat sie den Tisch nicht wieder runtergefallen.
Genau. Für deine Verhältnisse ist er heute relativ tief eingestellt.
Du, ich habe den genauso gelassen, wie der eingestellt war.
Ach so, das deswegen, genau, das ist ja. So, also es für normal große Menschen,
Energie für.
Normal große Menschen wie mich richtig eingestellt, daran merke ich, du bist heute einfach sozusagen auf Autopilot.
Ja, na, für mich ist die Höhe auch okay, weil ich wahrscheinlich so ein bisschen gramgebeugt durch den Tag schlurfe.
Du stützt dich so auf, mehr wie an einer Bar.
Ja.
Ja, nur, dass es
nichts zu trinken gibt.
Außer grünem Tee habe ich nichts dabei.
Ja, ich habe schwarzen Tee dabei und auch noch einen schwarzen Kaffee. Ich werde das mischen und mir wahrscheinlich intravenös verabreichen im Laufe des Vormittags. Wenn ein Schnarchen durch ihr Radio dringt, dann bin ich bitte.
Ich habe mal eine Frage.
Ja.
Erstens, wenn wir, also das darf man zwar nicht, aber wenn wir auf diesem Tisch hier essen und Tee trinken, ist das dann ästhetisch? Das ist die erste Frage. Und wenn wir beide,
das ist ein ST-Stehtisch.
Aha. Und wenn wir beide Tee dabei haben, sind wir dann Täter?
Ja, ja. Aber weil wir ja nette Leute sind, sind wir Katheter. Also es kann auf jeden Fall richtig schlimm werden.
Wieso sind wir Katheter?
Wir sind Katheter.
Aber K? Keine A. Bayerisch.
Ja, Jumeo, was ist so? Passt ja sonst nicht zum Wort. Also Sie merken schon, Niveau-Limbo ist eröffnet.
Ich wollte sagen, du bist so auf diesem alten, nicht mehr PC-Otto-Humor hängen geblieben. Warum hast du die Arawaker rot, weil es Kamel haben, oder? So war das damals.
Ja.
Glaube ich, ja. Ich glaube, das ist so, kann das sein? Aber das ist auch okay. Wenn man so wenig Energie hat, dann ist das schon mal okay.
Also Niveau-Limbo ist eröffnet. How low can you go? Was wir zum Thema Energie wirklich vorhaben, erfahren Sie gleich nach Future Islands und The Tower.
Ich komme auf jeden Fall tiefer als der Tisch, wenn du den Tisch noch ein bisschen hochstellst.
Dann kannst du dich drunter stellen.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Energie.
Viel von dem, was wir essen, geht für den Energiebedarf des Gehirns drauf. Aber warum eigentlich? Vielleicht, weil du immer nur Burger und Döner im Kopf hast. Auf jeden Fall
im Bauch.
Die wissenschaftliche Erklärung liefert Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer.
Von Star Trek bis Star Wars, Energieschilde spielen in der Welt der Science Fiction eine absolut wichtige Rolle. Ob das im echten Leben auch irgendwann soweit sein könnte und was es bringt, das wollen wir heute klären.
Energiearmut ist nicht erst seit dem Ukraine-Krieg ein Thema in Deutschland. Welche Folge die hat, wer davon betroffen ist, das besprechen wir in dieser Sendung.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden 2 auf 1.
Wolken und irgendwas mit B. Die Frauen mit den ätherischen Stimmen haben es einfach damit. Tori Amos hier mit Bouncing off Clouds. Ich habe natürlich auch an Kate Bush und Cloud Busting, also da frage ich mich einfach, wann kommt das nächste in der Reihe? In dieser Sendung nicht mehr. In dieser Sendung geht es um das Thema Energie. Sie hören 2 auf 1. Es ist 9.20 Uhr.
Auch wenn die Menschen in Deutschland zu den reichsten der Welt gehören, spielt Armut auch in diesem Land leider natürlich eine Rolle. Aber spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist immer wieder von Energiearmut die Rede. Aber was bedeutet das eigentlich genau und wie viele Menschen sind davon betroffen? Das besprechen wir jetzt mit Dr. Jasmin Alinagi. Sie ist Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Hessen. Wunderschönen guten Morgen, Frau Alinagi.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Lassen Sie uns doch mal kurz grundsätzlich darüber sprechen. Ab wann zählt man in Deutschland als von Armut betroffen?
Es gibt eine Grenze, die man berechnet aus dem Mittelwert der Einkommen und die liegen natürlich für Einzelpersonen und für Alleinerziehende oder Haushalte unterschiedlich. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass von Armut betroffen ist, wer am Leben nicht mehr teilnehmen kann, wer also ausgeschlossen ist von sozialen Interaktionen, von gesellschaftlicher Teilhabe. Man unterscheidet zwischen der absoluten Armut und der relativen Armut. Also oft wird ja gesagt, ja, aber die Menschen in Afrika, die sind ja viel ärmer. Da spricht man von der absoluten Armut. Klar geht es uns da hier in Deutschland besser. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Kind nicht zu einem Kindergeburtstag einladen kann, nicht mit den Freunden zu einem Eis essen gehen kann, wenn Sie sich das nicht erlauben können von Ihrem Gehalt, dann gelten Sie in Deutschland als arm.
Okay, das heißt, wir sprechen auch nicht davon, dass man sagt, das muss jetzt jeden Tag möglich sein, ein großes Eis zu essen und ins Kino zu gehen, sondern es wird dann sozusagen, zählt man zu arm, wenn man das so gut wie nie oder gar nie machen kann, solche schönen Sachen.
Genau, wenn Sie an der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen sind. Und das betrifft leider in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, zu viele Menschen. Mhm. Die Quote lag bei 16,1%. Also das ist schon sehr hoch für ein so hochentwickeltes Land wie
das. Das ist sehr, sehr hoch. War das früher besser? Also sind diese Zahlen gestiegen in den letzten Jahren?
Ja, leider steigen sie. Das muss man tatsächlich sagen. Es gibt auch immer mal Jahre, wo es dann vielleicht ein paar Prozentpünktchen runtergeht. Aber selbst das ist viel zu hoch. Und vor allen Dingen deshalb, weil hauptsächlich Kinder betroffen sind. Mhm. Denn die Personengruppen, die meistens von Armut betroffen sind, sind entweder Alleinerziehende, also da trifft es auch wieder das Kind, oder Familien mit mehr als 3 Kindern, also auch da wieder die Kinder.
Frau Alinagi, jetzt reden wir über Energiearmut. Was genau bedeutet das? Wie würden Sie das definieren?
Es ist ja so, dass die Energiekosten drastisch gestiegen sind. Das weiß ja jeder von uns, erlebt jeder am eigenen Leibe. Und das trifft natürlich die Menschen, die vorher schon am Limit gelebt haben, die vorher schon wenig Geld hatten, besonders hart, weil die überhaupt keinen Spielraum mehr haben. Und wenn die Energiekosten steigen, sind die entweder von Energiesperren betroffen oder müssen auf andere Dinge verzichten oder eben auf die Wärme oder den Strom.
Das heißt aber, grundsätzlich ist es so, jetzt ist die Energie teurer geworden, deswegen ist es Energiearmut, aber eigentlich muss man sagen, sind diese 16,5% der BundesbürgerInnen, im Prinzip leben die schon auf Kante. Das heißt, egal was teuer wird, wird irgendeine Art von Armut entstehen. Habe ich das richtig verstanden?
Das haben Sie sehr gut formuliert, denn ja, wir haben ja quasi eine Multikrise. Erst sind die Lebensmittelpreise gestiegen. Durch Corona gab es viele Menschen, die nicht mehr ihrer Arbeit so nachkommen konnten, wie sie es vorher taten. Jetzt die gestiegenen Energiepreise. Genau.
Jetzt.
Egal, die haben keinen Spielraum mehr.
Jetzt bin ich kein Volkswirt, aber ich würde denken, wenn man den Anspruch hat, dass die Bürgerinnen und Bürger in dem eigenen Land sozusagen nicht noch weiter absinken, dann müssten es doch sowas geben wie einen kleinen, keine Ahnung, so ein Häkchen, lebt auf Kante und sobald dann irgendwas richtig deutlich teurer wird, müssten die Leute eine Art Soforthilfe bekommen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, absolut. Vor allen Dingen auch müssten Regelsätze steigen. Wir haben ja jetzt, sprechen ja mittlerweile vom Bürgergeld, nicht mehr von Hartz IV. Und da bekommen die Menschen ja aktuell 502 € und da sind nur 8,48% für Energie und Energiekosten und Wohnungsinstandhaltungskosten beinhaltet. Also irgendwie 42,5 € im Monat. Da können Sie sich ausrechnen, wie weit Sie damit.
Frau Alinagi, gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft und wahrscheinlich auch mindestens mit einem weinenden Auge. Aktuell haben wir ja den Konflikt im Nahen Osten. Dann kommt ab 1.1. die neue Lkw-Maut, über die wird noch relativ wenig geredet. Glauben Sie, das wird sich jetzt alles deutlich verschlimmern in 2024? Mein Neujahr beginnt ja bald.
Also ich fürchte, insbesondere durch die Kürzungen im Bundeshaushalt, ne, wenn die sozialen Einrichtungen nicht mehr so unterstützen können, die Klienten und Klientinnen, die auf der Straße leben, dann wird es schlimmer. Weil darüber wird leider auch zu wenig gesprochen. Dann sagt man immer, ja, da müssen Angebote eingeschränkt werden. Das hört sich erstmal nicht dramatisch an. Aber für die Menschen selbst, die betroffen sind und die Hilfe brauchen, ist es sehr dramatisch.
Über Energiearmut und Armut allgemein in Deutschland sprachen wir mit Dr. Jasmin Alinagi, Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Hessen. Frau Alinagi, vielen Dank für die plastischen und guten Erklärungen und für Ihre Arbeit. Vielen, vielen herzlichen Dank. Tschüss.
Schönen Sonntag. Tschüss.
Auch tschüss.
Bisschen affig hier auf Radio 1. Monkey Safari mit Shelter. 9.34 Uhr ist es. Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Energie.
So, und ich vermute mal, dass unsere Hörerinnen und Hörer in 2 große Lager verteilen, wenn es jetzt um Energiekörper geht oder um Auren. Die einen sagen, natürlich gibt's das. Habe ich schon erlebt, habe ich schon gesehen, habe ich schon gespürt. Arbeite ich vielleicht mit? Und die anderen sagen, wahrscheinlich genauso überzeugt, ach, so ein totaler Quatsch. Das entstammt doch irgendeiner fernöstlichen Religion von vor ein paar tausend Jahren. Wir wollen diesen Glaubenskrieg heute auf gar keinen Fall hier austragen.
Nö.
Sondern wir wollen darüber sprechen, was in diesen alten Philosophien, Religionen, Wissenschaften, wie man es auch immer nennen möchte, zum Beispiel dem Yoga, was es für Energiekörper da gibt, zum Beispiel auch noch den Astralkörper oder den Kausalkörper und was der in diesem Verständnis macht oder ausdrückt. Und dafür sprechen wir mit Yoga-Expertin und Autorin Ulrike Reiche. Sie hat unter anderem das Buch Kundalini-Yoga geschrieben. Schönen guten Morgen, Frau Reiche.
Hallo, Frau Reiche.
Ja, herzlichen guten Morgen. Schöne Grüße vom Bodensee in die Hauptstadt.
Klasse.
Ach, wie schön. Da wären wir jetzt auch gerne. Ja,
auf jeden Fall. Frau Reiche, warum ist unser Körper denn beim Yoga in verschiedene Körper, wie zum Beispiel Astralkörper und Kausalkörper, unterteilt?
Naja, also ich würde mal damit anfangen, dass Yoga durchaus eine langjährige, jahrtausendalte Evidenz hat. Und die Yogis der Vorzeit haben sich natürlich viele Gedanken darüber gemacht, A, wie ist denn der Mensch beschaffen und B, wie kann man darauf einwirken, auf das menschliche Sein. Und so hat man eben diese, ich sag mal, das Erklärungsmodell oder auch Erfahrungsmodell der Hüllen, der Koshas gefunden und entwickelt und kann man sich das erklären. Es ist einfach ein Modell, wo man rausfinden kann, wie der Mensch beschaffen ist.
Finde ich total interessant. Sie haben erst Evidenz gesagt, jetzt Modell gesagt. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Dinge. Aber wie gesagt, das ist uns heute jetzt gar nicht so wichtig, was von beidem es ist. Wir wollen einfach ein bisschen mehr darüber lernen, wie Sie es sehen oder wie die alten Schriften es sehen. Wie viele Körper haben wir denn?
Also es gibt nach dem Verständnis im Yoga drei Körper, den physischen Körper, Astral- und Kausalkörper. Mhm. Und es gibt davon abgeleitet noch fünf Koshas, das sind feinstoffliche Höhlen, mit denen man eben verschiedene Zugänge zum menschlichen Sein erklären kann.
Mhm. Und darunter, wie heißen diese fünf oder was sind die fünf? Können wir das verstehen? Gibt es da deutsche Übersetzungen?
Ja, ich würde auch empfehlen, gerade für den, der unkundig ist, sich nicht mit den yogischen Begriffen zu behelligen. Das ist ein bisschen zugänglicher. Also einmal ist ganz einfach, es ist der physische Körper, das ist das Gerät, was wir alle anfassen und spüren können.
Das, wo mir heute der Rücken wehtut,
genau,
habe ich verstanden.
Da wo sich alle noch einig sind, dass es den gibt, genau.
Genau, also darauf können wir uns, glaube ich, so das Minimum.
Ja, glaube ich auch.
Wo die meisten Menschen auch einen Zugang dazu haben, das ist der sogenannte Pranamaya-Kosha, das ist die Energie- und Lebenshülle. Das ist da, wo wir sagen, wir spüren eine vitale Kraft in uns, vielleicht auch eine mentale Kraft, aber vor allen Dingen auch eine physische Kraft. Mhm. Das wäre die zweite Hülle. Dann haben wir die geistig-emotionale Hülle. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die meisten Menschen dazu einen guten Zugang haben, weil wir wissen alle, was Emotionen sind. Wir können uns was vorstellen, was unsere Gedankengänge so sind. Mhm. Dann haben wir die intellektuelle Hülle.
Da das sind schon viele raus.
Genau, also da fallen jetzt die ersten raus, würde ich sagen. Vermutlich. Da, wo Erkenntnis und Weisheit zu Hause sind, ne? Braucht man ein bisschen Reflexion dafür. Wir würden im Yoga auch sagen, Intuition ordnen wir hierzu. Einfach Urteilskraft, Dinge hinterfragen können. Mhm. Logische Schlussfolgerung. Wie Sie schon sagen, ist schon die erste Herausforderung. Und dann gibt es noch eine weitere Hülle, die nennt man übersetzt die Wonnehülle. Das ist da, wo wir wirklich in einem Eins-Zustand sind von Glück, Zufriedenheit, Erfüllung. So würde ich das mal übersetzen.
Ach, die Wonnehülle klingt schön. Da könnte ich mir auch zwei Wonnehüllen gut vorstellen, die ich überziehe. Ja. Aber jetzt mal zu dem, was ermöglicht sozusagen, wenn man so über diese Dinge nachdenkt. Zum Beispiel, Sven Oswald sagt ja, ich habe heute Rückenschmerzen, deswegen geht es mir schlecht. Sie würden wahrscheinlich sagen, naja, wir müssen erstmal unterscheiden in das, was in der körperlichen Hülle los ist und dann auch, was zum Beispiel im Energiekörper los ist. Also er könnte Rückenschmerzen haben und sich vielleicht trotzdem voller Lebenskraft fühlen. Was ermöglicht es sozusagen, diese Dinge auf diese Art zu unterscheiden?
Na, erstmal ermöglicht es einen differenzierten Zugang zu den verschiedenen Aspekten des menschlichen Seins. Und wir denken im Yoga ja tatsächlich auf der Ebene von Körper, Geist und Seele, sehen das auch immer in Verbindung. Also man könnte auch vereinfacht sagen, es ist so ein bisschen psychomatisches Denken dahinter und ein auch psychologisches Konzept. Das ist vielleicht auch noch ganz zugänglich. Mhm. So, und wenn ich jetzt bei den Rückenschmerzen anfange, dann würde ich natürlich mir überlegen, aus dem Yoga her kommt, wir sind ja sehr praktisch orientiert, welche Art von Übungen, Techniken, Methoden könnte ich einsetzen, um einerseits den Rücken zu mobilisieren, aber eben auch diese psychisch-seelischen Aspekte mit zu berücksichtigen. Und da können wir dann ein bisschen tiefer reingucken in die Körper.
Frau Reiche, ich bin jetzt mal in Hülle 4, die Intellektuelle, die gerne verstehen will. Ja?
Ausnahmsweise bist du mal da.
Also cool. Warum Hülle und wie stellt man sich die vor? Also ist es wirklich so, dass da, ich sag mal so, Schutzhüllen um uns rum sind und ist auch bei jedem Menschen gleich, welche Hülle jetzt unten ist und welche oben drüber?
Ja, das ist so eine ganz gängige Vorstellung, so, dass man sich die Hüllen so wie Zwiebelschalen um einen herum vorstellt.
Genau, dick anziehen.
Genau, ne, so und eine nach der anderen löst man ab. Ich würde mal empfehlen, vielleicht nicht so sehr in diesem Bild zu bleiben, weil natürlich ist diese Energie, über die wir da reden, das sind nach dem yogischen Verständnis feinstoffliche Energien, die im wissenschaftlichen Sinne nicht wirklich messbar sind. Sie sind eher sichtbar oder spürbar als Ausdruck, ich sag mal, des physischen Körpers, also Blutstrom, Gehirnströme, Nervensystem. Also da könnte man ansetzen. Wie muss man sich die Energiekörper vorstellen? Da gibt es viele Bilder dazu, viele Erklärungsansätze. Also eins ist dieses Zwiebelschalenmodell, was ich nicht so hilfreich finde, weil das so ein bisschen vermittelt, dass man ja, so einen Entwicklungsweg gehen könnte, von einer Hülle zur anderen. So ist es aber nicht. Die durchdringen sich alle gegenseitig und sind miteinander verbunden. Das heißt, man muss sich das eigentlich eher so als miteinander verwobenes System vorstellen. Und ich würde auch, also ich spreche lieber von energetischen Qualitäten, die man entwickeln kann, und nicht von diesen Hüllen, die so nacheinander uns umgeben.
Da möchte ich mich an dieser Stelle für das Sprechen über energetische Qualitäten energisch bedanken bei der Yoga-Expertin und Autorin Ulrike Reiche. Sie hat unter anderem das Buch Kundalini-Yoga geschrieben. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Reiche.
Vielen Dank, schönen Sonntag.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Herzliche Grüße.
Tschüss.
Katie J. Pearson, Talk Over Town, das ist ja wie unser großer Kollege Johannes B. Kerner, der auch immer auf das B bestanden hat. Ich persönlich nenne mich ja manchmal, wenn ich mit Kindern Kontakt habe, sage ich immer, wenn die mich fragen, ob ich noch einen anderen Namen habe, sage ich immer, ja, mein mittlerer Name ist Flutsch.
Ich dachte Batman.
Nee, Batman sage ich nicht. Aber Daniel F. Finger, das ist ein bisschen schwierig auszusprechen.
Flutsch,
ne? Finger.
Finger.
Ja. Genau. Ja, bei Flutsch, da lachen die dann immer. Dann sagen die immer, wie das Eis. wenn sie noch sehr jung sind, glauben sie es mir sogar. Okay, das ist aber gar nicht unser Thema heute, sondern unser Thema bei 2 auf 1 ist Energie und es ist jetzt 9.46 Uhr.
Wenn heute über die erfolgreichsten Fußballclubs aus Ostdeutschland gesprochen wird, dann fallen als erstes die Namen RB Leipzig und Union Berlin. Beides sind allerdings Clubs, mit denen sich viele Fans aus Ostdeutschland überhaupt nicht wirklich identifizieren können. Umso mehr mit Vereinen wie Energie Cottbus, Dynamo Dresden oder Hansa Rostock. Doch warum ist für viele Fußballfans aus Ostdeutschland der Bezug zu diesen Traditionsvereinen so wichtig? Das besprechen wir mit Kulturwissenschaftler Alexander Mennecke. Er arbeitet am Kulturwissenschaftlichen Institut und am Historischen Seminar der Bundesstiftung Aufarbeitung als wissenschaftliche Hilfskraft und ist Autor und freier Journalist. Außerdem ist er Doktorand der Kulturwissenschaften und schreibt seine Doktorarbeit zum Thema ostdeutsche Identitäten und das Vermächtnis der DDR in deutschen Fußballstadien. Also passt quasi wie die Faust aufs Auge. Insofern herzlich willkommen in 2 auf 1, Herr Mennecke.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Mennecke, ja, dann reden wir doch mal über die aktuellen Spitzenclubs aus Ostdeutschland. Wir waren erst mal ein bisschen überrascht. Viele Kollegen und Kolleginnen von uns bei Radio 1 hier, gebürtig in der DDR, sind große Fans zum Beispiel von Union Berlin. Aber offensichtlich ist das bei der großen Zahl nicht so. Warum gibt es da so wenig Identifikationspotenzial?
Also ich glaube, zum einen kann man das erstmal nicht so ganz pauschal sagen. Ich denke schon, Union Berlin kriegt eben sehr viel Sympathie, auch im ganzen Osten. Allerdings ist der Verein eben auch in der DDR groß geworden und war dort auch ein sehr polarisierender Verein, dem auch sehr viel Antipathie entgegenkam. Also wir haben in der DDR ja ein großes Gefälle zwischen Berlin und dem Rest der Republik. Und die Berliner waren selten beliebt und haben sich auch nicht immer sehr beliebt gemacht. Und ich glaube, das spielt einfach jetzt nochmal eine große Rolle. Also wenn ich jetzt Interviews führe oder mit Leuten über Union Berlin rede, dann gibt es schon Leute, die finden es gut, was dort passiert und was dort aufgebaut wurde. Aber auf der anderen Seite sagen eben auch viele, nee, die kann ich schon seit DDR-Zeiten nicht leiden. Und
ah, okay. Das heißt, das sind dann tatsächlich auch noch alte Ressentiments, die man schön mitgebracht hat in die Bundesrepublik. Okay.
Aber jetzt gehen wir mal.
Die auch vererbt werden. Ja.
Wollte ich gerade sagen, vererbt. Jetzt gehen wir mal in die Generation von denen, die Mauer ja gar nicht mehr miterlebt haben oder vielleicht nur noch als Kleinkind. Die sitzen dann zum Beispiel bei Rostock oder Dresden im Block und skandieren Ost, Ost, Ostdeutschland. Das ist ein Schlachtruf eben auch unter Menschen, die ich sag mal, die DDR überhaupt nicht erlebt haben. Wie kommt das?
Das hat eben viel mit diesem kollektiven Gedächtnis zu tun und auch mit der Abwertung der Vereine. Also wenn wir uns Dynamo Dresden angucken oder auch den ersten FC Magdeburg, die waren mit die erfolgreichsten Vereine in der DDR, der FC Magdeburg Europapokalsieger, auch Dynamo hat große Europacup-Schlachten geschlagen und die Vereine wurden eben massiv abgewertet nach der WM, nach der Wende. Jetzt haben wir halt sozusagen die zweite Liga als das höchste der Gefühle. Und das spielt da schon auch einfach eine große Rolle, so eine Sehnsucht nach den alten Erfolgen. und ein Gefühl der Ungleichbehandlung. Und nicht zuletzt ist aber Fankultur auch immer mit Provokationen verbunden und auch mit Abgrenzung. Und dann grenzt man sich eben auch gerne zum Westen ab und skandiert dann eben diese ostdeutsche Herkunft und trägt die vor sich her.
Aber wichtig scheint es zu sein, dass man so eine Art Authentizität verspürt bei dem eigenen Verein, auch bei den Möglichkeiten. Und da glaube ich, ist dann der große Kontrast zu einem Verein wie RB Leipzig, wo, sagen wir mal, Investoren aus dem Westen das Ding hochgepempt haben, ne?
Das auf jeden Fall. Es ist schon so, dass jetzt innerhalb von meinen Forschungen und ich, wie gesagt, Interviews führe, eigentlich alle sagen, RB ist kein ostdeutscher Verein. Und eben auch, weil dem Verein die Wurzeln in der DDR fehlen. Mhm. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass die Wahrnehmung bei den Zuschauern bei RB natürlich eine ganz andere ist. Mhm. Die sehen sich zum Teil selber schon als Ostverein. Und wenn man jetzt nach dem Spiel dort mal über die Parkplätze geht, dann sieht man Kennzeichen tatsächlich aus dem ganzen Osten, also bis nach Erfurt und weit nach Brandenburg hinein.
Das wäre auch ein Wunder, wenn jetzt alle Ossis genau die gleiche Meinung hätten. Das ist ja klar, dass es da auch eine Auseinandersetzung gibt. Aber was wäre denn jetzt, sagen wir mal, was wäre denn so der optimale Verein, auf den man sich einigen könnte? Jemand, der, ich meine, Geld brauchen sie ja alle. Jemand, wo ein großes ostdeutsches Unternehmen das mitfinanziert, Carl Zeiss vielleicht aus Jena oder so. Und dann gelingt es einem eben trotzdem in die erste Bundesliga zu kommen? Oder gibt es so eine Vision gar nicht? Ist es vielleicht auch so, dass die Leute sich mit ihrem Underdog-Tum ein bisschen eingerichtet haben?
Also ich glaube, dass mit dem Underdog-Tum spielt zumindest an einigen Stellen auch durchaus eine Rolle. Und ich glaube, es ist tatsächlich utopisch zu glauben, man kann jetzt einen großen Verein für den ganzen Osten, weil den gibt es ja auch im Westen nicht. Mhm. Also es gibt natürlich irgendwie bei München die sehr viele Fans aus dem Westen vereinen, was auch Dortmund oder Schalke machen, die aber gleichzeitig auch sehr viel Antipathie an anderer Stelle mitbekommen. Und Fußball lebt ja natürlich auch von seinem Lokalkolorit, von Verbindungen innerhalb der Netzwerke von Städten und Regionen. Und ich glaube, so einen Idealverein wird es da niemals geben.
Vielleicht noch eine Frage. Sind Sie selber Fan eines Vereines und nehmen Sie den Schal manchmal auch zu Interviews mit, wenn Sie,
Wenn Sie
jemanden von einem anderen Verein interviewen?
Ich bin durchaus Fan eines Vereines, ja, auch schon lange und auch sehr involviert. Aber ich versuche das schon zu trennen, was jetzt quasi meine wissenschaftliche Arbeit ist und mein Fan-Dasein.
Über ostdeutsche Traditionsvereine und ihre Bedeutung sprachen wir mit dem Kulturwissenschaftler Alexander Mennecke. Herr Mennecke, vielen Dank und schönen Sonntag für Sie.
Dasselbe. Ciao.
Dankeschön. Tschüss. Ciao.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Moin, moin.
Moin.
Ben Watt war das mit Nathaniel. Es ist 10.12 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag ist Energie.
Manchmal denke ich zu viel.
Ja.
Natürlich nicht produktiv.
Nein.
Also wollen wir nicht. Aber jetzt,
rum. Ganz viel rum.
Lass uns mal über Star Trek sprechen. Mhm. Da ist ja sehr bekannt geworden dieser Spruch Energie.
Ja.
Ja, auf Englisch natürlich Engage. Ja. Mhm. Aber egal, auf Deutsch Energie. Captain Picard sagt so, jetzt geht's los, jetzt zündet mal die Triebwerke. Das, was man früher gesagt hätte, volle Kraft voraus.
Ja, aber auch beim Beam. Scotty, Energie. Dann wurde weggebeamt.
Stimmt. Ne? Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ja? Ich bin ja kein Trekkie, ich kenne mich ja nur so ein bisschen aus, ich finde das schon alles gut, aber kann jetzt nicht sagen, in Episode 327 wird behauptet, die Borg, aber dafür in Episode 438. So weit treibe ich es eben nicht, aber ich habe mir vorgestellt, das sind ja, wir sehen immer die Brücke, ne, in der Regel. Oder wir sehen den Maschinenraum, wo gebeamt wird, oder, also immer da, wo was los ist, sind wir. Erstens, das sind ja, glaube ich, das ist ja gigantisch groß. Das ist ja wahrscheinlich innen drin eher wie so eine Behörde. Also ich stelle mir es vor wie so ein Finanzministerium, vielleicht noch größer, ein bisschen moderner sicherlich und schicker. Dann aber ist es so, dass wir ja immer wirklich nur in der Fernsehserie quasi dazukommen, wenn gerade irgendwas Dramatisches passiert. Und ich habe mir eben vorgestellt, was die bittere Realität wahrscheinlich ist.
Ja, auf so einem Raumschiff. 10.000 Schritte am Tag? Ha! Lachhaft. 20.000. Und zwar nur vom Beamraum über den Maschinenraum zur Brücke.
Und was wir auch nie sehen, also wir sehen immer so Logbucheinträge des Captains. Wahrscheinlich muss der hinterher auch extrem komplizierte Berichte verfassen.
Ja, ja, ja.
Und sich für alles rechtfertigen.
Allein die Kilometerpauschalen.
Mach mal Inventur auf so einem Ding. Und da muss ja nicht mal ein Phaser fehlen. Ich nehme an, wenn schon Verbandszeug irgendwie nicht auffindbar ist, gibt es Stress.
Ja, ja. Das ist total nervig.
Ich wollte sagen, in der Fernsehserie sieht das alles so gut aus.
Ja.
Aber in der Realität wäre es, glaube ich, kein schöner
Job. Was mich wundert, ist, dass die nicht in der Fernsehserie auch innerhalb des Schiffes hin und her beamen. Also ich meine, das sind ja recht, also wenn du guckst, wie lang dieses Schiff ist.
Ja, ja, und was soll das kosten?
Ja.
Wer Energie, zahlt das? Wo Scotty. Ist die Kostenstelle dafür? Weißt du? Ich glaube ja, das ist
ja,
das.
Aber noch mal ja. was anderes. Ja. Ich meine, die haben ja so geile Antriebe erfunden, aber ja. wäre es nicht trotzdem auch total nachhaltig, das Ding rundrum mit Solarzellen vollzuknallen? Sieht auch geiler aus in Schwarz.
Das weiß ich nicht, aber ich wollte nur sagen, ich kann mir vorstellen, wenn man das mal überlegen würde, dass vieles am Ende gemacht oder nicht gemacht wird, einfach nur aus Kostengründen.
Ja.
Weil das ist ja was, was nicht weggeht. Also auch in so einer Föderation, es gibt ja immer noch Handel und so weiter in dem Universum, also Geld haben sie nicht abgeschafft, das ist keine Planwirtschaft. Und insofern, denke ich, muss man sich wahrscheinlich für jedes bisschen, was man zu schnell irgendwo hinfliegt, wie, Moment mal, da war doch gar keine Krise, wieso sind sie nicht früher losgeflogen, wissen Sie, was das wieder ja. kostet? Da, glaube ich, muss man sich rechtfertigen.
Und ich meine, gerade so wenn das ganze Weltall so aufgeteilt ist, ja, also auch in der Föderation so kartografiert und alles klar, da gibt es ja. doch bestimmt auch Tempolimits und Zone 30, Spielstraße und so ein Kram.
Kann sein. Und es ist ja, sind ja keine Militärschiffe, sondern Forschungsschiffe.
Ja, dann, überleg ja. mal, du kriegst so ein Ticket, weil du 1000 km/h drüber warst. Was das kostet.
Das kostet. Also das Einzige, was man natürlich wiederum sagen muss, ist, dafür, dass es um Erkunden geht und Wissenschaft, sind sie schon gut ausgestattet.
Ja.
Weil das ist ja hier, da fehlt es ja immer an allen Ecken und Enden. Hm.
Das stimmt, also in die Forschung haben die einiges gesteckt. Falco, der Kommissar, muss man natürlich nicht sagen, mache ich aber trotzdem. 10.34 Uhr ist es, Sie hören 2 auf 1, Thema heute ist Energie.
Ich bin übrigens bis heute noch stolz, dass das meine erste selbst gekaufte Single war.
War mein erstes Konzert, wo ich war, und ich fand es so geil, als ich die Tuba Haargel am Ende des Konzerts geschenkt gekriegt habe. War der Hammer, war mit Mama da.
Ja, also damals hätte ich Haargel sogar noch benutzen können, aber es ist schon geil, dass du mit Mama beim Falco-Konzert warst. Ja,
ich war 11 oder so.
Ja.
Oder 12, weiß ich gar nicht mehr.
So, jetzt aber zu was völlig anderem.
Ja.
Zu einer sehr interessanten Tatsache bzw. einer sehr interessanten Theorie. Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen haben häufig nur eine begrenzte Menge an Energie zur Verfügung, um die Dinge des Alltags zu bewältigen. Also manchmal werden da Dinge wie der Einkauf zu einem unüberwindbaren Hindernis oder sogar schon das Schuhe zubinden, das unter die Dusche gehen, eventuell sogar das Aufstehen aus dem Bett. Um sowohl für Betroffene, aber auch für deren Umfeld dieses Phänomen greifbarer zu machen, gibt es jetzt die Spoon-Theorie, also Spoon wie Löffel im Englischen. Und die geht davon aus, dass man täglich nur eine begrenzte Anzahl an Löffeln mit Energie zur Verfügung hat. Wie die Theorie genau funktioniert, das wollen wir mit Carina Sturm besprechen. Sie ist ehemalige Arzthelferin, ehemals medizinisch-technische Laborassistentin und heute Journalistin mit Schwerpunkt auf der akkuraten Repräsentation von Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen in den Medien. Schönen guten Morgen, Carina.
Hallo Carina, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie muss man sich das Konzept hinter der Spoon-Theorie vorstellen? Ich habe ehrlich gesagt noch nie davon gehört.
Also die Spoon-Theorie, die gibt es schon eine ganze Weile. Die wurde 2003 von einer jungen Frau aus den USA genutzt, um quasi im Umfeld zu erklären, welche Aufgaben ihr schwerfallen und warum sie dafür bestimmte Energien braucht und warum sie dann am Ende vom Tag teilweise einfach nicht noch andere Aufgaben erfüllen kann.
Mhm.
Genau. Und der Post, also das auf ihrer Website, die heißt But You Don't Look Sick.
Mhm.
Und da beschreibt sie auch zum Beispiel, wie es ist, wenn man keine Löffel mehr hat. Also der Ausdruck meint, dass man keine Energie mehr hat. Das heißt, die chronisch kranke Person hat über den ganzen Tag so viel individuelle kleine Aufgaben erfüllt, dass sie einfach am Schluss keine Energie mehr für irgendwas anderes übrig hat. Also das kannst du dir so vorstellen. Hast du gerade auch schon gesagt, dass du für bestimmte Aufgaben bestimmte Löffel brauchst. Also zum Beispiel, du hast insgesamt 10 Löffel pro Tag, egal was du tust. Also auch wenn es kleine Sachen sind, du kannst nicht mehr bekommen, aber weniger geht immer.
Okay.
Also zum Beispiel, wenn du einen besonders schlechten Tag hast, dann fängst du gar nicht erst mit 10 Löffeln an, sondern vielleicht nur mit 5 oder vielleicht auch einfach mit gar keinem.
Mhm.
Fängst du mit gar keinem an, kannst du zum Beispiel gar nicht erst aufstehen. Fängst du mit 5 an, musst du dir halt überlegen, welche Aufgaben du priorisierst, weil du so oder so weißt, dass du nicht alle machen kannst.
Mhm. Also das klingt einerseits ein bisschen wie, das soll jetzt nicht respektlos sein, aber es klingt einerseits ein bisschen wie ein Videospiel. Also dieses Konzept, okay, ich habe so und so viele Aktionspunkte, aber wir, ich sage mal, gesündere Menschen, wir haben das Problem ja gar nicht. Es gibt zwar Tage, wo wir dann total kaputt sind oder so, aber das sind eben die Ausnahmetage. Ich nehme an, die Leute, die sowas vielleicht am besten verstehen können oder wo man das Modell auch übertragen könnte, wären jetzt Leute, die vielleicht noch eine seelische Erkrankung haben, wie eine Depression. Vielleicht sehr alte Menschen, kann ich mir vorstellen, dass es da ähnlich ist. Aber wenn du von einer Anzahl wie 5 sprichst, dann merkt man ja schon, dass diese Menschen ein Leben leben, was wir an sich nur sehr, sehr schwer verstehen können. Und ich glaube, genau dafür ist es auch da wahrscheinlich, uns zu erklären, wie dieses Leben aussieht, oder?
Genau, also soweit ich weiß, saß diese Frau zusammen mit Familie irgendwo beim Essen und wollte dann eben irgendwas finden, was visuell zeigen kann, wie sie sich jeden Tag fühlt. Mhm. Und dann hat sie eben diese Spoon Theory erfunden. Also,
ja. Und ist das jetzt so, also wie, sag mal so, ist es nur eine Art zu vermitteln oder hilft es ihr vielleicht auch selber, ihr Leben besser zu bewältigen oder sich besser zu verstehen?
Ich denke schon. Also wenn man sich selber bewusst ist, und viele chronisch Kranke können das, glaube ich, gut abschätzen, wie viel Löffel für bestimmte Aufgaben draufgehen, dann teilt man sich seinen Tag eben so ein, dass man am Ende vom Tag alles erfüllt hat, was man erfüllen musste und eben trotzdem vielleicht noch Löffel über hat oder zumindest keine extra Löffel gebraucht hat.
Man könnte theoretisch aber extra Löffel brauchen, dann ist es aber endgültig Raubbau am eigenen Körper vermutlich, ne? Weil oft weiß man, also sagen wir mal so, richtig einzuschätzen, wie viel Energie man gerade hat, ist ja eine absolute Kunst oder eine Gabe. Oft machen wir ja entweder zu viel in heutiger Zeit, selten auch mal zu wenig und sind lazy. Aber Raubbau am Körper ist bei chronisch kranken Menschen natürlich doppelt schlimm, oder?
Ja, also ich muss auch sagen, das können auch nur manche chronisch kranke Menschen, dass man mehr Löffel aufbrauchen kann, als man eigentlich hat. Also indem man sich eben extrem über Grenzen pusht, die man durchaus auch merkt. Also wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, ich kann das schon auch gern mal für irgendwie einen Tag oder zwei, zum Beispiel wenn irgendwas Anstrengendes anfällt, was weiß ich, wie ein Umzug oder ich habe irgendwie eine harte Deadline und irgendwas muss fertig sein, dann schaffe ich das durchaus auch mal, dass ich irgendwie zwei, drei Tage mehr mache, als ich eigentlich sollte. Und das Problem ist halt, man merkt das dann halt später. Also das trifft einen dann halt dafür irgendwie nach diesen drei Tagen umso härter. Dann crasht man halt und dann dauert es halt sehr, sehr lang, bis man wieder sich regeneriert. Mhm. Es gibt aber durchaus auch Menschen, bei denen ist es ganz fatal. Also die, wenn sich irgendwie über Grenzen pushen, dann crashen die nicht nur temporär wie ich. Die kommen nicht wieder zurück zu ihrer Baseline an Krankheit, sondern haben halt eine permanente Verschlechterung und die dürfen das halt gar nicht machen. Mhm.
Die Spoon-Theorie erklärt Menschen, die nicht chronisch erkrankt sind, ganz gut, wie das mit den Reserven, den kärglichen Reserven von chronisch Erkrankten aussieht. Wir haben darüber gesprochen mit Carina Sturm, Journalistin mit Schwerpunkt auf der akkuraten Repräsentation von Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen in den Medien. Ganz herzlichen Dank, Carina.
Vielen, vielen Dank, Carina.
Danke für die Einladung.
Rufus Wainwright war das mit Out of the Game. Es ist 10.43 Uhr. Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist Energie.
Noch ein schöner Künstlername für uns, Wayne is Roofwright.
Ja,
würde man auch sehr gut.
Und Wayne is Roofwright?
Genau, und Well Paula vielleicht auch.
Aber Wayne is Roofwright ist doch Dachdecker, oder?
Das wäre anzunehmen. Das wäre schön. So, Sie können, wenn Sie wollen, das folgende Interview jetzt als Ausrede nehmen für ein extra Stück Kuchen heute Nachmittag. Aber so ist es nicht gedacht. Eines der energiehungrigsten Organe unseres Körpers ist das Gehirn. Und zwar unabhängig davon, ob wir wach sind oder schlafen, sogar wenn wir im Koma liegen. Warum ist das so? Und können wir das irgendwie für uns nutzen? Das fragen wir Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Guten Morgen, Magnus.
Morgen.
So, jetzt mal ganz grundsätzlich, wie viel Energie braucht denn unser Gehirn?
20-25%.
Moment, nein, wovon?
Von allem. Nein.
Und wenn ich zu viel esse?
Ja, Moment. Sehr guter Hinweis. Man könnte jetzt sozusagen zur Kenntnis nehmen, das Gehirn braucht viel Energie, also macht Denken schlank, also denke ich einfach mehr,
ja,
und brauche keine Diät.
Noch mehr, das geht ja gar nicht.
Genau, okay. Genau. Und darin sind aber zwei Fehler. Erstens, es braucht eben eine gewisse Menge von Energie und wenn du zu viel Energie zuführst, braucht es nicht automatisch mehr. Nein. Mhm. Und zweitens, das Gehirn braucht viel Energie, egal ob es schläft oder ob es nicht denkt oder ob es meditiert oder ob es irgendwas tut. Also auch Zustände, wo man denkt, da ist das Gehirn im Ruhemodus, der Verbrauch ist gleich. Das Gehirn verbraucht 20-25% der Gesamtenergie und ist aber nur 2% des Körpergewichts schwer. Es verbraucht also 10-12 Mal mehr, als man erwarten müsste.
Okay.
Und das, obwohl es hier eigentlich nichts macht. Es pumpt kein Blut wie das Herz. Es trägt keine Lasten wie meine Gesäßmuskulatur Lasten tragen muss. Es entgiftet kein Blut wie die Leber. Es heizt nicht. Also
Jetzt verstehe ich aber auch, warum der Mann mit den zwei Gehirnen, Steve Martin, immer so schlank ist.
Ja, der kann da so viel essen. Aber spielt es denn eine Rolle, wie groß mein Gehirn ist, dabei, wie viel ich essen darf, ohne Fett anzusetzen?
Das dürfte in dem Fall schon so sein, weil das Gehirn verbraucht die Energie ja quasi pro Zelle.
Mhm.
Und wenn du ein sehr großes Gehirn hast, dann könnte der Energieverbrauch durchaus größer sein. Der Unterschied ist aber trotzdem nicht wahnsinnig groß. Der Unterschied ist marginal und große Leute mit großem Gehirn.
Mhm.
Doch, große Leute haben eher ein großes Gehirn. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen klüger sind, weil sie besser, schneller, effektiver oder sowas denken würden.
Nehmt das, große Leute. Magnus, jetzt,
in your face, Alter.
Jetzt, falls das, was wir in der Anmoderation gesagt haben, richtig ist, dann verbraucht das Gehirn aber auch gleich viel Energie im Koma. Und das ist doch irgendwie bemerkenswert, oder? Woran liegt das?
Diese Aussage hat mich auch überrascht. Die kann ich euch nicht erklären.
Okay.
Ich kann euch nur erklären, was wir seit kurzem wissen. Mhm. Also es gab immer natürlich schon den Verdacht, wo dieser Energieverbrauch herkommt, wo die Energie verbleibt. Mhm. Das ist ja eine irre Menge, zehnfach mehr als eine Muskel- oder eine Herzzelle oder sowas. Das ist ja eine ganz, ganz erstaunliche Zahl. Mhm. Wobei Muskel-Herzzellen verbrauchen ja wiederum auch mehr als Knochenzellen oder wie auch immer. Egal. Und man hat jetzt schlicht und einfach einen sehr, sehr energieaufwendigen Vorgang entdeckt, der wahrscheinlich einen Teil oder einen Großteil des Ganzen erklärt. Dazu muss man wissen, dass der Vorgang des Denkens einfach ziemlich kompliziert ist. Mhm. Also, wenn wir jetzt zwei Hirnzellen wären und ich schicke dir ein Signal, dann bin ich im ersten Schritt elektrisch erregt als Hirnzelle. Aktiviert, genau. Ich schicke dann ein elektrisches Signal durch einen Fortsatz in deine Richtung oder in eure Richtung. Ich schicke die auch an mehrere Zellen. Ihr habt auch Fortsätze. Und an dem Punkt, wo diese Fortsätze sich treffen, ist ein Spalt, ein physischer Spalt, da ist eine Trennung. Mhm. Also wir berühren uns quasi gerade nicht. Und in diesem Spalt wandle ich ein Signal, was ich bekomme, ein elektrisches Signal, was ich geschickt habe, wandelt der Spalt in ein chemisches Signal um. Mhm. Und dort werden, in diesen Spalt hinein, werden Chemikalien freigesetzt, Neurotransmitter. Die nehmt ihr dann zur Kenntnis über eure Hälfte des Spalts und wandelt es wieder in ein elektrisches Signal, in eine Erregung um. Dieser Vorgang geht wahnsinnig schnell, innerhalb von Millisekunden. Und dieser Vorgang, dieser kleine, einfache Vorgang, dieser winzige Vorgang braucht erstaunlich viel Energie, weil ich einerseits diese Bläschen, diese Füllung bilden muss, diese Neurotransmitter. Und weil ich andererseits das Problem habe, wenn ich mit euch nicht kommuniziere, dann muss ich die ja trotzdem vorhalten. Die müssen da sein.
Ja, klar.
Ich habe jetzt keinen Bock mehr aufs Denken.
Also ich würde Folgendes sagen. Große Teile meines Gehirns sind jetzt sehr erregt, weil ich nämlich eine Frage stellen möchte. Wir können jetzt einfach akzeptieren, dass es so ist, aber ist es vielleicht, also könnte man am Ende sagen, das ist schlechtes Energiemanagement? Ist auch krass, dass unser Gehirn so viel Energie verbraucht. Wir wären doch wahrscheinlich ein glücklicheres und zufriedenes Wesen gewesen, viele Jahrhunderte und Jahrtausende, als wir noch Mammuts jagen mussten zum Beispiel oder hart auf den Feldern schuften mussten, wenn unser Gehirn weniger Energie verbrauchen würde für diese Arbeit.
Ja, das ist grundsätzlich richtig. Was aber gegen die Theorie spricht, also zunächst mal möchte ich, um die Bewunderung nochmal zu steigern, betonen,
von Bewunderung hat keiner gesprochen, nur von Erregung.
Dieser minimal energieverbrauchende Vorgang multipliziert sich durch die Tatsache, dass nicht nur wir drei als Nervenzellen miteinander kommunizieren, sondern 86 Milliarden weitere auch. Also 86 Milliarden weniger drei.
Okay.
Und die haben jeweils 1.000 bis 10.000 Verbindungen zu anderen.
Okay.
Das heißt also, ein Denkvorgang macht einen richtigen Neurotransmittersturm im Gehirn. In der Summe ist es dann aufwendig. Und natürlich wäre es eine viel bessere Idee gewesen, dieses elektrische Signal gar nicht erst in ein chemisches umzubauen.
Ja, also einfach Drähte zu ziehen, was soll der Quatsch? Aber Magnus, jetzt mal ganz kurz, wenn ich jetzt Diät mache. Ja, wenn ich Diät mache und ich sag mal den Energieverbrauch, also zumindest durch abgeschnittene Zufuhr verringere, werde ich dann auch dümmer? Kriege ich dann irgendwann einen Hirnschlag? Bleibt das Gehirn stehen oder schlafe ich dann endlich mal gut?
wenn die Blutversorgung des Gehirns plötzlich geringer wird, dann, weil das Gehirn...
Ist ja mit einer Diät schwer machbar, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, mit der Diät wirst du relativ lange weiter normal in deinem Rahmen denken können. Aber der Punkt ist, das Gehirn hat keine Energievorräte. Also es braucht Energie, um diese Neurotransmitter immer wieder zur Verfügung zu stellen und frisch zu halten, in Anführungsstrichen. Es hat keine Vorräte. Das heißt, bei einem Schlaganfall oder überhaupt bei einer reduzierten Blutversorgung macht das Gehirn sehr schnell sofort schlapp und du verlierst das Bewusstsein. Das hängt damit zusammen, dass es eben keine Vorräte aufgebaut hat, sonst wäre es ihm ja egal. Aber du kannst nach sehr kurzer Zeit kannst du nicht mehr denken und hast eben kein Bewusstsein mehr, weil die Vorräte sofort erschöpft sind.
Das Gehirn ist ein absolutes Wunderding.
Schrottding.
Obwohl es so schlecht konstruiert ist.
Schrottding.
Wunderding.
Schlechtes Energiemanagement, kein Backup, keine Redundanzen, ist doch
Schrott. Streitet euch weiter, während die Musik läuft. Vielen Dank, Magnus Heyer.
Ich danke euch.
Schrottding.
Wunderbar.
Schrottding will Weile haben.
Und das letzte Wort habe ich, weil ich habe den Regler.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Tag zusammen.
Tagchen.
Die Black Pumas. More than a love song. Es ist 11.11 Uhr und es ist auch morgen seine Radiosendung. Es ist nämlich 2 auf 1 und es ist das Thema Energy heute.
Aber es ist nicht der 11.11.
Nee, es ist 11.11 Uhr.
Ja.
Der 11.11. ist schon rum.
Na, Halamarsch. Nee, ja. das macht ja gar keinen Sinn. ich erinnere mich, es gab hier mal eine Sendung auf Radio 1 mit Czernel Jobatai vor irgendwie 3000 Jahren.
Czernels Tonshow.
Genau. Und da hat er auch einen Prominenten gerne gehabt zum Interviewen und hat interessanterweise all den Prominenten immer die gleichen Fragen gestellt. Mhm. Und die eine Frage war, wenn du so richtig Energie tanken musst oder schnell mit dem Auto unterwegs bist oder so, was für einen Song hörst du dann?
Ja.
Und diese Frage möchte ich nach all den Jahren an dich richten.
Ach du Scheiße.
Sven, wenn du mal so richtig Energie brauchst beim Sport oder wenn du mit deinem Gefährt über die Felder rast, was hörst du dann?
Immer unterschiedliche Sachen.
Ach, immer unterschiedliche. Also von welcher Band ist immer unterschiedliche Sachen?
Mal ist es was von Metallica, ja, also von Master of Puppets über One bis hin zu Justice for All. Mhm. Mal ist es aber auch so moderner, so Elektropop-Krimskrams, ja, der dann halt so ein bisschen und neuerdings beim Sport häufiger auch Charlie Lownoise and the Mental Theo, also so dieses Techno-Zeug aus den, späten 90ern, sag ich mal.
Das klingt aber wie ein ausgedachter 90ern, Bandname, das ist dir schon auch klar.
Charlie Lownoise and the Mental Theo mit seinem Erfolgsalbum Charlottenburg.
Nie gehört.
Mark O. Tierstar und Lai?
Nee.
Was ist denn da los hier? Also so ein Zeug.
Ja.
Und dann gerne nochmal elektronisch überarbeiteten Elektronikversionen, dass es so richtig rumst auf dem Ohr.
Klingt
und
furchtbar. Nicht.
Ich höre das
in der Tat nicht. Also sagen wir so, Metallica würde ich auch hören. Ich, ehrlich gesagt, egal wie schnell ich mit dem Auto unterwegs bin, ich höre in den letzten Jahren eigentlich ausschließlich Podcasts. Insofern ist das total schwierig.
Aber zum Energietanken hörst du ja nicht Podcasts. Gut, okay, Sport machst du jetzt nicht direkt. Also nächstes sagst du, jetzt brauche ich noch 8 Wiederholungen.
Wie bist du jetzt darauf gekommen? Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Ach, ich gucke so.
Ja, beim Sport habe ich eigentlich auch immer nur das gehört, was mich gerade aktuell begeistert hat oder so. Aber Autofahrmusik, da ist mein Geschmack sehr breit.
Ja, bei mir auch. Also grundsätzlich Autofahren. Du hast ja gesagt, wenn du jetzt besonders zügig unterwegs bist.
Eher ältere Sachen.
Ja.
Also wenn ich Musik höre dabei, dann eher Soul, Northern Soul.
Ich höre viel 80er, so im normalen Autoalltag.
Ich höre viel Spät-60er, Früh-70er.
Ja, passt.
Ja. Und das passt total. Oder natürlich, früher habe ich das sehr gerne gemacht und meine damaligen Partnerinnen zur Weißglut getrieben. Gute alte deutsche Schlager, aber die lustigen.
Oh, das so gar nicht. Da bin
zwei
ich voll
Apfelsiden
raus.
Im Haar.
Ach
ja.
Du Scheiße. Nee, da bin ich raus. Oder also dann gröle ich lieber bei Wanda oder auch bei Die Ärzte.
Das kannst du auch gerne tun.
Also
aber
gerne das Gesamtövre von Die Ärzte.
Genau.
Ich weiß noch, wie wir gefeiert haben, als 2016 das Gesamtövre dann bei Spotify live ging.
Ärzte habe ich auch bis zum Abwinken immer gehört, überall, auch im Auto natürlich, auch in der Zeit, als die Kinder noch zu klein waren, um solche schlimmen Dinge zu hören, wie da besungen werden. Aber ich muss dir sagen, wer nicht zu Bill Ramsey abgehen kann, der hat meines Erachtens kein Herz.
Ja, herzloses Training und Autofahren hier bei Kollegen Oswald an der Stelle. Die Zuckerpuppe. Nat King Cole featuring CeeLo mit Lush Life. Es ist 11.17 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist Energie.
Übrigens, ich führe auch manchmal ein Leben, wo ich denke, ich bin ganz schön luschig. Aber das meint er, glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht.
Also,
Lush Life ist doch das mit diesen riechenden Seifengeschäften, oder?
Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, Lush bedeutet üppig. Aber lassen wir das. Kommen wir zum Thema Energie. Also kaum eine Science-Fiction-Welt kommt ohne ein wie auch immer geartetes Energieschild aus. Also gerade wenn wir im Weltall unterwegs sind, gerade wenn wir uns in Science-Fiction-Spielen Gefechte mit anderen liefern oder das eben die Schauspieler beziehungsweise die Figuren in Dingen wie Star Trek oder so tun, dann gibt es immer Energieschilde, die vor allem Möglichen schützen. Laserstrahlen, Meteoriten, ballistische Waffen und so weiter und so fort. Aber woraus Aus welcher magischen Energie würden solche Schilde denn bestehen oder sollen sie bestehen? Und kann man das irgendwie ins echte Leben übertragen? Das besprechen wir mit dem Physiker und dem Präsidenten der Universität Göttingen, Professor Dr. Metin Tolan. Vielleicht kennen Sie ihn als Autor von Büchern etwa über die Physik bei James Bond oder Star Trek. Schönen guten Morgen, Herr Tolan.
Hallo,
Herr
Tolan.
Schönen guten Morgen, hallo.
Herr Tolan, wenn in der Science Fiction Energieschilde genutzt werden, um sich beispielsweise vor den feindlichen Waffen oder auch kosmischer Strahlung zu schützen, aus welcher Art von Energie bestehen denn diese Schilde dann? Weil die sind ja immer auch so schön rund geformt und so.
Ja, Sie sprechen da mit einem Physiker und ein Physiker würde Ihnen jetzt erstmal antworten, es gibt natürlich verschiedenste Formen von Energie.
Wie würden Sie es machen?
Ja gut, aber man muss sich vielleicht mal vorstellen, was ist zum Beispiel ein Energieschild auf der Erde?
Mhm.
Auf der Erde ist zum Beispiel ein Berg ein Energieschild. Wenn da nämlich eine Kugel auf so einen Berg zurollt, dann kann die Kugel nur, wenn sie eine bestimmte Energie hat, über diesen Berg rüberrollen.
Mhm.
Und wenn sie weniger Energie hat, würde diese Kugel von diesem Berg wieder runterrollen und nicht rüberkommen. Also ist ein Berg ein Energieschild. Mhm. Und im Weltraum wäre zum Beispiel ein Energieschild ein elektrisches oder magnetisches Feld, was sie um so ein Raumschiff herum, dieses Raumschiff kommen, wird.
Oh super, jetzt haben wir gerade leichte Leitungsprobleme.
Genau, Sie kommen nicht durch unseren Telekommunikationsenergieschild. Wir haben also einen Teil verstanden, einen Teil nicht. Also Sie sagten ein elektrisches oder magnetisches Feld. Haben wir das noch richtig verstanden?
Also ein
Oh, Herr Tolan, Sie müssen bitte, ich weiß nicht, ob Sie sich bewegt haben oder gedreht haben. Drehen Sie sich bitte genauso zurück wie am Anfang des Interviews, weil irgendein Schild, irgendwelche Energien sind gerade gegen uns.
Also wenn man ein elektromagnetisches Feld aufbaut...
Ja, möglicherweise ist hier tatsächlich das Energieschild zu gut, wo ich mich gerade befinde.
Ja,
aber
jetzt haben wir die Sätze wieder vollständig gehört. Wäre das denn überhaupt uns Menschen jetzt mal möglich, von den Kosten abgesehen, ein elektromagnetisches Feld aufzubauen, was uns vor Meteoriten und Laserwaffen des Feindes schützen könnte?
Also im Prinzip ist es ja sogar so, dass die Erde sowas bereits hat. Wir haben ein Magnetfeld um die Erde herum und dieses Magnetfeld schützt uns vor dem ständigen Partikelsturm, der von der Sonne kommt.
Mhm.
Und sowas könnte natürlich dann auch für ein Raumschiff gemacht werden. Sie brauchen dann Energie, um dieses Magnetfeld aufrechtzuerhalten. Aber das würde das Raumschiff auch schützen vor Partikeln, die auf dieses Raumschiff abprasseln sozusagen.
Okay, jetzt ist technisch ja technisch ist es möglich und jetzt spinnen wir das Ganze mal klein, weil wir haben ja auf der Erde Energieschilde, nennen die im Auto gerne Airbags. Wäre das vielleicht erstrebenswert, wenn wir zum Beispiel um unser Auto, unser Motorrad oder auch um unsere Person herum so ein Energieschild hätten und ginge das theoretisch?
Also zunächst mal könnte man solche Magnetfelder dann natürlich erzeugen. Wir brauchen es auf der Erde ja nicht, weil wir ja unser großes Energieschild haben, also was die Erde für uns quasi gratis zur Verfügung stellt. Also theoretisch wäre sowas möglich. Theoretisch können Sie ein elektrisches oder magnetisches Feld erzeugen. Das wäre möglich. Und dann wären wir geschützt vor geladenen Teilchen, die auf uns einprasseln. Das ist überhaupt keine Frage.
Jetzt lassen Sie uns kurz über die Schwere von so etwas sprechen. Also Sven Oswald wollte es ja auf Planeten einsetzen. Ich nehme mal an, da würde die Energiequelle, die wir dafür brauchen, wahrscheinlich so schwer sein, dass wir uns da nicht mehr bewegen können. Aber das Problem hätten wir im Weltall nicht. Aber wir müssten wahrscheinlich natürlich auch wahnsinnige Energien da hineinpumpen, oder?
Gut, für ein elektrisches und magnetisches Frage jetzt, wie stark das sein soll.
Sehr
das ist
stark.
So ähnlich wie, ja, naja, das ist so ähnlich wie mit der Kugel, die sozusagen den Berg hochrollt.
Mhm.
Je höher der Berg ist, desto mehr Kugeln können sie abwehren.
Mhm.
Und so ist das hier auch. Es ist letztlich die Frage, welche Energie die Teilchen haben, die auf sie einprasseln. Ja, von der Energie dieser Teilchen hängt es ab, welche Energie ihr Feld haben muss. Insofern ist es, glaube ich, muss man diese Frage beantworten.
Okay.
Und in der Science Fiction ist es ja meistens so, dass das, wie Sie schon gesagt haben, große Energiemengen sind. Das erscheint unwahrscheinlich, dass man das kann.
Also so eine Gewehrkugel abhalten oder auch einen Schlag, das dürfte schwierig werden.
Das ist schon schwierig, die wirklich nur abzuhalten durch ein elektrisches oder magnetisches Feld. Das können Sie sich sogar ausrechnen. Das ist fast unmöglich.
Also
kann ich nicht, Herr
Dohler. Genau, aber Sie können das und Ihre StudentInnen können das. Und das soll uns dann auch erstmal reichen. Wir sprachen darüber, dass es Energieschilde nicht nur in der Science-Fiction gibt, sondern dass es die auch in der Wirklichkeit entweder gibt in Form von Bergen oder Magnetfeldern, die die Erde umgeben, dass wir sie wahrscheinlich auch erzeugen könnten. Aber wenn sie eine ordentliche Stärke haben sollten, dann kriegen wir es entweder nicht hin oder die Energiebilanz stimmt am Ende doch nicht. Wie Sven Oswald sagen würde, irgendwas ist ja immer. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Physiker und Präsidenten der Universität Göttingen, Professor Dr. Metin Tolan, dem es am Ende auch gelungen ist, akustisch den Telekommunikationsabwehrschild über dem RBB zu durchbrechen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dohler. Schönen Sonntag.
Alles klar, bitte, bitte. Schönen Sonntag. Tschüss.
Shirley Bassey und das Away-Team mit Where Do I Begin? Es ist 11.35 Uhr. Sie hören 2 auf 1. Traditionell ist es schon Nasen.
Radio 1. Die siebte Frage.
Das musste aber auch mal wieder gesagt werden.
Wir sind im Hissen?
Das war, ja, unbedingt. Zu gewinnen gibt es auch in dieser Woche das Buch 24 Genussmomente. Und nicht nur gibt es dieses großartige Buch, wo Sie jeden Tag im Advent ein Rezept entblättern können, sondern
eine Seite öffnen. Die
eine
sind
Seite
also
öffnen
so
können.
Gezut. Ja. Ja, also Profi auch so ist gezut. Die sind professionell gezut, die Seiten, dass man sie aufen muss, bevor man lesen kann, welches Rezept. Also einfach so durchblättern, geht erst an Heiligen Abend dran.
Wenn sie dann aber geauft sind, die Rezepte, ja, ich kenne mich nämlich auch aus mit Fachsprache, dann können Sie sie nachköch oder nachback. Und unsere 2-auf-1 Genussexpertin Angelika Schwaff hat das Buch nicht nur geschrieben, sondern packt Ihnen als Geschenk obendrein auch noch ein kleines, ich sage mal, ganz unstandesgemäß Fresspaket mit süß-scharfen Tomatengelee mit Ingwer und Chili, cremigem Miso-Karamell mit viel Umami und noch ein paar Überraschungskekse. Gratis mit dazu, wie es auf dem Markt heißt.
Ja, mit drinnen mit bei sind die. Also jetzt anrufen 0331 70 99 111, mitspielen und gewinnen. Und wer gewinnt, kriegt eben das Paket mit dem gezuten Buch.
Genau, was er aufen kann.
Richtig.
Ein Song, den Sven nicht hört, um Energie zu tanken, hat er mir gerade verraten.
Radio 1. Die siebte Frage.
Die spielen wir und zwar zum Thema Energie und die spielen wir mit der Alexandra. Hallo Alexandra.
Hallo.
Und der Inge. Hallo Inge.
Hi.
Wir hatten gerade oh Gott gesagt von euch.
Ich.
Ja, wer ist ich? Inge.
Ich ist Inge, glaube ich. Ja. Weil du, die ganze Sendung ist zum Thema Energie und da hast du gedacht, wir machen dann unser Spiel zum Thema Glücksbärchis?
Ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja, das ist nicht so. Aber so schwer ist es gar nicht. Trotzdem vorher, Alexandra, was gibt dir am meisten Energie?
Im Garten zu sein.
Im Garten? Und machst du das auch bei diesem Wetter noch?
Ja, natürlich, das ganze Jahr über. Ich will ja Gemüse ernten.
Du willst Gemüse ernten. Das heißt, jetzt im Herbst lockerst du den Boden auf, freundest dich mal wieder mit den aktuellen Regenwürmern an, fragst, wie die heißen. Ja?
Genau so ist es. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Genau.
Sehr schön.
Und hast du noch Kohl im Boden und Kartoffeln gerade raus? Oder?
Nee, Kartoffeln sind schon längst raus. Kohl habe ich noch, genau.
Immerhin. Nicht
schlecht. Kommt ja auch der erste Frost, dann kannst du den auch ernten.
So ist es. Da freue ich mich schon, genau.
Du siehst, Sven ist Passivgärtner.
Ja,
der richtig. Weiß
ja,
das alles.
Ich merke schon.
Genau. Inge. Jetzt du, was gibt dir am meisten Energie?
Ja, das ist eigentlich genauso. Ich habe auch einen Garten.
Ehrlich?
Aber meine Kartoffeln sind noch drin, leider.
Es war nicht so geplant. Erntehelfer für Inge hier. Erntehelfer für Inge. Okay, wir brauchen Erntehelfer für Inge, habe ich gesagt.
Ja, so in etwa.
So in etwa, ja. Oder einfach mal ein bisschen früher nachgucken.
Aber es sind nur 4 Hektar.
Ja, dann. Na, dann ist es einfach. Also, was auch sehr einfach ist, ist bei der siebten Frage zu gewinnen.
Weil
also,
das Schöne mal, ist, ihr müsst nämlich gar nichts wissen.
Genau, wenn man es über Wissen versucht, ist es sehr schwer.
Ja, ja, ja.
Aber deswegen lässt man das am liebsten gleich. So geht das Spiel.
Unnötig anstrengend mit Wissen. Also, Alexandra wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Die kriegt dann die erste Frage. Muss sie mit Ja oder Nein beantworten? Tut sie dies richtig, ist sie weiter dran. Wenn nicht, ist dann erstmal die andere dran. Es geht dann häufig eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn die dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt sie. Und wenn nicht, staubt die andere eben die 24 Genussmomente ab. Also Alexandra, wer fängt an? Inge oder du?
Ich lass mal Inge anfangen.
Na dann fang mal an, Inge.
Inge, Energieführungskette ist ein Konzept aus der Elektronik. Ja oder nein?
Nee.
Na, ich als alte Elektronikerin habe davon noch nie gehört. Also Inge, ist völlig richtig. Eine Energieführungskette ist ein Bauteil aus dem Maschinenbau und du bist weiter dran. Während der Energiekrise in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, liebe Inge, wurden in Österreich sogenannte Energieferien eingeführt. Ja oder nein?
Schwierig. glaube nein.
Du glaubst nein. Ja, ist richtig. Aber in Österreich ist ja auch alles recht, um einfach mal Ferien zu machen. Sehr sympathisch. Alexandra ist dran.
3.
Alexandra, Energiegetreide bezeichnet Getreidesorten, die besonders gute Energielieferanten für andere Lebewesen sind. Ja oder nein?
Ja.
Nö. Das Getreide, aus dem man zwar Energie gewinnt, aber durch Verbrennung. Also eher industrielle Energie. Und Inge ist wieder dran.
4.
Inge, der Anteil erneuerbarer Energien am weltweiten Energieverbrauch lag im Jahr 2018 bei unter 2%. Ja oder nein?
Ja.
Nein, der lag bei rund 17%. Ja.
Ach, wie erfreulich.
So, genau. Die guten Nachrichten kriegen wir einfach nicht mit. Insofern können wir uns freuen und Alexandra besonders, die ist jetzt dran. Alexandra, als graue Energie wird Energie bezeichnet, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung benötigt wird. Ja oder nein?
Ja.
Nee, man hat das Fachwissen förmlich gehört, wie du das Ja uns entgegengeschmettert hast. Es ist tatsächlich richtig. Und ich glaube, deshalb grau, weil man graue Haare bekommt bei der Aufzählung dieser vielen Bereiche. Du bist weiter dran.
6.
Alexandra, das erste energieautarke Haus gab es in Deutschland bereits 1992. Ja oder nein?
Ich könnte es mir vorstellen, ja.
Vorstellen könnte ich es mir auch. Und sogar das Jahr ist richtig. Das war ein Forschungsprojekt des Fraunhofer Instituts. Und deswegen, Alexandra, kriegst du jetzt
die 7. Frage.
Aber Inge, keine Panik. Wenn Alexandra daneben haut, hast du immer noch gewonnen. Und das ist nicht deine Verantwortung. Das befreit ja auch. So, Alexandra, Lecker Energie ist die schwedische Variante des in Deutschland als Flutschfinger bekannten Eises. Ja oder nein?
Meine Güte.
Da war wieder der kompetenzanzeigende laut.
Lecker Energie, das was? Das Ei? Das ist das
schwedische Pendant zu Flutschfinger hier.
Ach, puh, ja. Kann ich kurz meine Tochter fragen?
Nein, du kannst jetzt sofort raten.
nein.
Du sagst nein. Oh Mann, ja, wenigstens ist die Tochter nicht schuld, denn wir müssen dir sagen...
Wir haben den Ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Lecker Energie ist ein Energieversorgungsunternehmen. Inge, gegen so viel Ratekraft kann man nur verlieren, aber es war sehr schön mit dir.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank fürs Mitmachen.
Hat Spaß gemacht, ja.
Super, einfach wieder versuchen. Alexandra, du gewinnst. Und zwar wird es für dich spannend, weil du kriegst ein gezutes Buch mit gezuten Seiten. 24 Genussmomente. Ja, von unserer Genussexpertin Angelika Schwaff. Jeden Tag ein neues Rezept zum Backen oder Kochen. Okay. Und dazu noch ein Leckerpaket. Super. Ohne Flutschfingereis, versprochen.
Na, Gott sei Dank, ich bin ganz froh.
Wir brauchen aber deine komplette Adresse, damit wir dir das zuschicken können. Also bleib schön dran.
Außerdem auch die Nummer deiner Kreditkarte und die Geheimzahl. Aber das klären wir gleich, während Musik läuft.
Das ist kein Problem, lege ich alles offen.
Sehr gut.
Danke euch beiden fürs Mitmachen. Schönen Sonntag.
Ja, gleichfalls. Tschüss.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Energiekrise.
Batterie alle, Dynamo kaputt. Reserven keine, ab auf den Schutt. Nichts an Motivationsseminaren und keine der Fitnessketten. Laufen, Pilates und Fahrradfahren wird dich am Ende erretten. Spannung verloren, Leitungen gekappt. Was früher gut lief, hat nicht mehr geklappt. Da helfen keine Frischzellenkuren und keine Personal Trainer. Da helfen keine smarteren Uhren. Ab in den Altboy-Container.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1. Hier kommt die Jimi Hendrix Experience mit Hey Joe.